Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wer soll künftig auf eine Corona-Infektion getestet werden? Das Thema wird seit Tagen in der Politik diskutiert. Gestern hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn dazu geäußert. Es sei zwar gelungen, die Laborkapazitäten in der Reisezeit zu verdoppeln.
Aber wenn eben auf Dauer eine Maximalkapazität auch ausgereizt würde von 1,2 Millionen Tests pro Woche, dann geht das zu Lasten von Mensch und Material.
Auch die Labore selbst haben schon vor Überlastung gewarnt. Wir gehen heute der Frage nach, welche Reagenzien und Abläufe das Testen begrenzen und ob es da Alternativen gibt. Außerdem blicken wir auf eine andere Infektionskrankheit, die Millionen Menschen weltweit betrifft. Eine neue gentechnische Methode soll bei Mücken dazu führen, dass sie Malaria nicht mehr übertragen. Am Mikrofon ist Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Per Videoschalte haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die MinisterpräsidentInnen der Länder heute auf ein neues gemeinsames Vorgehen in Sachen Corona verständigt. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Frage, wer künftig wann auf eine Infektion getestet werden soll. Im Sommer waren die Kriterien dafür ausgeweitet worden. Seit einigen Wochen dürfen sich alle, die aus dem Ausland einreisen, kostenlos untersuchen lassen. Kürzlich waren aber auch Warnungen vor einer Überlastung der Testlabore laut geworden. Mein Kollege Arndt Reuning hat zum Thema Corona-Tests und Laborkapazitäten recherchiert und ist uns jetzt zugeschaltet. Arndt, zunächst mal, was wurde heute zum Thema Corona-Tests vereinbart?
Also wichtig, ab dem 15. September soll Schluss sein mit kostenlosen Corona-Tests für Menschen, die aus Nicht-Risikogebieten einreisen. Und das dürften dann auch deutlich weniger sein als im Moment, denn die Sommerferien sind dann in allen Bundesländern zu Ende. Und dieses Modell hatte Bundesgesundheitsminister Spahn ja bereits vorgeschlagen und jetzt eben wird dieser Vorschlag tatsächlich auch umgesetzt.
Was steckt denn genau dahinter? Warum wird die Teststrategie jetzt verändert?
Also ich denke, ein wichtiger Faktor dabei ist wohl, dass die Zahl der Tests in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen war. Und das hatte dann zu gewissen Engpässen geführt. Und daraufhin hatte das Robert-Koch-Institut hingewiesen im epidemiologischen Bulletin Nummer 34 dieses Jahres. Das RKI erhebt ja die Zahl der wöchentlichen Tests in Deutschland. Und die lag lange Zeit um die 400.000, mal mehr, mal weniger. Ab Kalenderwoche 27 dann, also ab Anfang Juli, stiegen die Tests auf über 500.000 und in Kalenderwoche 32 und 33 im August ging es noch einmal deutlich aufwärts auf 875.000. Außerdem schreibt das Robert-Koch-Institut, es habe einen Rückstau gegeben bei den Proben, die abzuarbeiten waren, in der zweiten Augustwoche von rund 17.000 Proben. 41 Labore haben angegeben, dass sie Lieferschwierigkeiten für Reagenzien hatten, die für diese Tests benötigt werden.
Sie haben gerade die Testlabore erwähnt. Wie beurteilen die denn selbst die Situation?
Die haben sich geäußert, die sind organisiert im ALM, kurz für die akkreditierten Labore in der Medizin. Und dieser Verein hatte vorgestern schon Spahns Forderung unterstützt, die Teststrategie für Reiserückkehrer anzupassen. Testzahlen und Rückstau hätten sich nämlich in der vergangenen Woche noch einmal deutlich erhöht. Und das stelle einen Druck auf das System dar, der nicht länger auszuhalten sei. Wenn jetzt noch große regionale Ausbrüche hinzukämen, dann könne das die Testlabore in die Knie zwingen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es müsse jetzt darum gehen, gezieltere Teststrategien umzusetzen, vor allem Menschen mit Symptomen zu testen und viel konsequenter natürlich auch auf die AHA-Regeln zu achten, also Abstand, Hygiene, Alltagsmasken.
Mhm. Wo genau liegen denn die Engpässe? Eher bei den Arbeitskräften im Labor oder den chemischen Substanzen und Materialien, die da gebraucht werden?
Darüber habe ich mit Professor Jan Kramer gesprochen aus dem ALM-Vorstand. Er leitet außerdem eines der großen Labore in Deutschland, wo SARS-CoV-2-Tests durchgeführt werden. Und er sage, das ist alles eine Frage der Arbeitskräfte, der Geräte, der Verbrauchsmaterialien und der Reagenzien. All das kommt zusammen. Also ganz klar, die Menschen, die in den Laboren arbeiten, die müssen im Moment einen Sprint hinlegen. Wir haben allerdings einen Marathon vor uns und da gilt es dann durchzuhalten. Und das kann das Personal nicht, wenn es ständig Spitzengeschwindigkeit laufen muss, argumentiert Jan Kramer. Für die Verbrauchsmaterialien und Reagenzien gibt es für jedes Labor üblicherweise ein festes Kontingent. Und Verbrauchsmaterialien, das sind vor allem Plastikartikel, allen voran die Pipettenspitzen, also diese kleinen Plastikhütchen. Und die fehlen dann auch für ganz normale andere medizinische Tests, die nichts mit Corona zu tun haben. Und bei den Reagenzien kann es durchaus vorkommen, dass die Kapazität der Testgeräte unter Umständen gar nicht vollständig genutzt werden kann, weil eben diese Chemikalien fehlen.
Und welche Chemikalien sind das genau und welchen Zweck erfüllen die?
Also zum einen Reagenzien, die man braucht, um das Erbgut der Viren zu isolieren, also ihre RNA. Wenn man einen Rachenabstrich nimmt, dann klebt da ja eine ganze Mischung aus Zellen und möglicherweise Viren dran. Das heißt, man muss die Viren-RNA erst einmal abtrennen. Und zum zweiten geht es um die Reagenzien für die PCR, also die Polymerase-Kettenreaktion. Wenn die Viren-RNA isoliert ist, dann vervielfältigen die Fachleute im Labor mit der PCR zielgenau nur diejenigen Abschnitte im Virenerbgut, die charakteristisch sind für SARS-CoV-2, um sie dann nachzuweisen. Und hier kommt es immer wieder zu Engpässen bei den sogenannten Primern. Das sind Moleküle, die Anfang und Ende der Zielsequenz markieren. Und es fehlt immer mal wieder an der Polymerase selbst, also an dem Enzym, das für die eigentliche Vervielfältigung dieser typischen Erbgutabschnitte zuständig ist.
Knappe Reagenzien, drohende Überlastung, Arnd Reuning über Laborkapazitäten und die künftige Corona-Teststrategie. Vielen Dank. Das neue Coronavirus befällt die Lunge und kann zu lebensbedrohlichen Atemwegsproblemen führen. Das war am Anfang der Pandemie überall zu hören. Inzwischen ist klar, SARS-CoV-2 ist ein Multiorganvirus und kann viele unterschiedliche Organe befallen: Herz, Leber, Gehirn und besonders auch die Nieren. Was die Viren dort alles auslösen können, ist allerdings noch unklar, auch weil viele der Erkenntnisse aus Autopsiestudien stammen, die sich nicht direkt auf Überlebende übertragen lassen. Was bei einer Corona-Infektion mit den Nieren passiert, hat jetzt ein Team vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf genauer untersucht und im medizinischen Fachjournal The Lancet beschrieben. Einer der Autoren ist Tobias Huber. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert und ihn zuerst gefragt, wie SARS-CoV-2, die Nieren und das Risiko zu sterben zusammenhängen.
Ja, zunächst muss man einmal sagen, dass Nieren sehr häufig betroffen sind bei der Covid-19-Erkrankung. Auch bei milderen Verläufen sieht man sehr häufig Urinveränderung. Das war bereits in den ersten Studien in China gezeigt worden. Und darüber hinaus sieht man, dass bei schweren Verläufen häufig auch ein kompletter Ausfall der Nierenfunktion mit einhergeht mit der Covid-19-Erkrankung. Und die neuesten Daten der AOK-Studie der stationären Patienten in Deutschland zeigen, wenn es zu einem derartigen Nierenversagen kommt bei beatmetem Patienten, dann steigt die Sterblichkeit auf sage und schreibe 75%. Sprich, die Nieren spielen bei der Erkrankung eine wichtige Rolle und wir wollten deshalb genau gucken, ist das Virus in der Niere zu finden und welche Korrelationen ergeben sich möglicherweise daraus.
Und was waren dann genau die Befunde Ihrer Studie?
In unserer Studie sehen wir jetzt zum einen, dass wir, wenn ein Virus in der Niere nachweisbar ist, die Wahrscheinlichkeit für ein akutes Nierenversagen deutlich signifikant höher ist. Erstens. Und zweitens sehen wir, wenn die Nieren befallen sind, dann ist auch der Zeitraum, innerhalb deren die Patienten versterben, deutlich kürzer.
Unter welchen Umständen oder bei welcher Gruppe von Infizierten befällt das Coronavirus denn die Nieren besonders häufig? Können Sie dazu schon eine Aussage machen?
Wir sehen das, was allgemein auch für andere Erkrankungen gezeigt worden ist, dass die Komorbiditäten, sprich die Erkrankungen, die bereits vor Auftreten von Corona vorhanden sind, eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das trifft auch zu für die Infektion der Nieren. Sprich Patienten, die bereits einen Diabetes haben, die einen Bluthochdruck haben, die Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems haben. All die Patienten haben auch ein höheres Risiko, in den Nieren letztlich eine Covid-19-Erkrankung zu entwickeln.
Wenn die Nieren so eine wichtige Rolle beim Krankheitsverlauf spielen, ist es ja auch wünschenswert, dass man möglichst früh merkt, wenn die Niere befallen ist. Gibt es da Möglichkeiten, den Virusbefall bei einer Covid-19-Erkrankung der Nieren möglichst schnell zu entdecken?
Es ist eben so, wie eingangs gesagt, dass wir häufig schon relativ früh Urinveränderungen sehen bei Leuten mit einer Covid-19-Erkrankung. Und deshalb versuchen wir auch mit anderen universitären Zentren zusammen aus Göttingen und aus Aachen zu untersuchen, ob die frühen Urinuntersuchungen bereits bei stationärer Aufnahme einen Hinweis bereits darauf liefern, ob Patienten später intensivpflichtig werden oder einen schweren Verlauf bekommen oder auch Nierenversagen bekommen werden.
Das ist aber noch keine sichere Methode.
Wir haben das untersucht an einer größeren Patientenkohorte und diese Daten sind im Moment zur Publikation eingereicht und werden dort jetzt kritisch von unterschiedlichen Experten eben begutachtet. Und ich hoffe, dass wir dann bald mehr dazu sagen können. Wir denken, dass das wirklich ein Zugang ist zu einer prognostischen Vorhersage. Wichtig aber vielleicht anzumerken, dass es dann nicht ein direkter Virusnachweis in der Niere. Wir zeigen einfach nur eine Mitreaktion der Niere bei einer frühen Covid-19-Erkrankung. Das kann direkt durch das Virus sein, aber auch indirekt durch den Virus begleitende Entzündungsumstände, die sich dann in geringen Nierenveränderungen und Urinveränderungen eben zeigen.
Wenn sich eine Mitleidenschaft der Niere zeigt, lässt sich das speziell behandeln?
Ich denke, dass es im Wesentlichen darum gehen wird, organübergreifende Behandlungsprinzipien zu entwickeln. Am allerwichtigsten wird eben die Vakzine sein, ganz klar. Damit kann man das Auftreten und Ausbreiten des Virus verhindern. Und im Zweiten wird es möglicherweise Ansätze für bereits infizierte Patienten geben, die an der Stelle, wo das Virus in die Zellen tritt, eingreift. Und es ist eben so, wir kennen die Mechanismen, die das Eintreten des Virus in die Zelle vermitteln. Das sind spezifische Rezeptoren und die kommen eben in vielen Organen vor. Und deshalb sehen wir auch das Virus in vielen Organen. Und das könnte ein weiterer Ansatzpunkt sein, um möglicherweise die Aufnahme des Virus in die Zelle und dann auch die Verbreitung des Virus in der Zelle zu vermeiden. Das wäre aber dann nicht nierenspezifisch, sondern ein Ansatz, der für viele und alle Organe letztlich anwendbar wäre.
Sie sagen es jetzt gerade, das Virus kann eben auch viele andere Organe befallen, Herz, Leber oder Gehirn zum Beispiel. Da gab es eine Studie im New England Journal of Medicine, an der Sie auch beteiligt waren. Gibt es inzwischen denn Hinweise darauf, was so ein Organbefall bei Überlebenden für Folgen oder sogar Langzeitfolgen mit sich bringt?
Also in der Tat ist es so, dass zahlreiche Organe mit befallen sind und das Virus in sehr vielen Organen nachweisbar ist. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir durch die Aufarbeitung auch der Patienten aus China, Europa und den USA, dass es ein breites Spektrum von Symptomen gibt, die mit der Covid-19-Erkrankung einhergehen. Neurologische Symptome, Geschmacks-, Geruchsstörungen, Konzentrationsstörungen, Magen-Darm-Trakt-Probleme mit Durchfällen, Übelkeit, Appetitlosigkeit. Die Probleme der Niere haben wir besprochen. Aber auch mögliche Folgen im Herzen mit Herzmuskelentzündung und viele weitere Organe bis hin zum Blut, Veränderungen und eine Verminderung von weißen Blutzellen, auch Veränderungen in der Haut und in Gefäßen. Sprich, diese Erkrankung hinterlässt eine breite Straße von Veränderungen in ganz, ganz vielen Organen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt aus den Autopsiestudien, dass eben viele Organe direkt auch von dem Virus befallen sind und das Virus möglicherweise direkt Veränderungen in den Organen hinterlässt.
Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, das sind Autopsiestudien, auch die beiden, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Inwieweit lassen sich die Daten aus solchen Studien denn übertragen auf Überlebende?
Zunächst muss man mal sagen, dass es ja nur die Autopsiestudien waren, die es ermöglicht haben, zu tief in die Organe hinauszuschauen, was man bei Lebenden nicht möglich wäre, da wir Organstücke aus allen Organen entnehmen konnten und dann analysieren konnten. Aber das beschränkt natürlich auch ein Stück weit die Aussagekraft für breite oder auch milde verlaufende Fälle ein, da wir natürlich nur Fälle untersuchen von Patienten, die leider an Covid-19 verstorben sind. Die Frage, ob das Virus beispielsweise in so vielen Organen auch bei milderen Verläufen zu finden ist, kann damit nicht beantwortet werden. Ebenso auch die Frage nach den Folgeschäden. Hier sind ja die Patientinnen und Patienten leider an den akuten schweren Folgen verstorben.
Welche Daten bräuchte es denn jetzt, um genau diese Aussagen zu machen?
Was wir zukünftig sicher brauchen, und das wird aktuell auch gesammelt, sind Register von den Patienten, die eine Covid-19-Erkrankung hatten, mit den unterschiedlichen Verläufen, asymptomatisch, mild, mittelschwer oder schwer. Und dann müssen diese Patienten im Verlauf verfolgt werden, weil manche Symptome oder Anfälligkeiten für weitere Organerkrankungen sich vielleicht auch erst nach Jahren zeigen. Wenn Covid-19 beispielsweise kleine Narben in den Geweben hinterlässt und vielleicht auch funktionelle Reserven von einzelnen Organen damit einschränkt. Hier fehlen uns heute noch die Daten, um eine sichere Aussage treffen zu können. Das sind Dinge, die jetzt in dem nächsten Schritt der wissenschaftlichen Aufarbeitung und vor allen Dingen prospektiv in die Zukunft hinein uns sicher beschäftigen werden, diese Patienten sehr gut und sehr präzise nachzuverfolgen, um zu gucken, welche Folgeerscheinungen tatsächlich und welche Spuren Covid-19 tatsächlich hinterlässt.
Welche Organe befällt SARS-CoV-2 und was sind die Folgen? Darüber haben wir gesprochen mit Tobias Huber vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Die Corona-Pandemie ist das bestimmende Thema dieser Zeit, aber Covid-19 ist nicht die einzige Infektionskrankheit, unter der Menschen weltweit leiden. Beispiel Malaria. Hunderttausende sterben daran jedes Jahr. Ein Ansatz, um Malaria künftig in den Griff zu bekommen, beruht auf der sogenannten Gene-Drive-Technologie. Damit sollen schnell und gezielt Gene innerhalb einer Moskitopopulation verbreitet werden, die verhindern, dass die Insekten überhaupt die Malaria-Parasiten auf den Menschen übertragen können. Im Labor hat das bereits einigermaßen funktioniert, Freilandexperimente stehen aber noch aus. Forschende der Universität von Kalifornien haben die Methode jetzt weiterentwickelt und berichten darüber in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals PNAS. Michael Lange mit den Details.
Im Hinterland von Los Angeles in Irvine am Rand der Wüste leben kaum Stechmücken. Für sie ist es zu heiß und zu trocken. Wer Mücken sehen will, muss in ein Gebäude auf dem Campus der Universität von Kalifornien gehen. Der Genetikprofessor Anthony James züchtet dort die Plagegeister in einem kleinen, gut gekühlten, abgedunkelten Raum.
Hier in meinem Labor leben wahrscheinlich mehr Mücken als in der ganzen Stadt. Keine Frage.
Hier stehen kleine und größere Käfige nebeneinander, umhüllt von feinen Netzen, sodass die Luft hindurch gelangt, aber die Mücken drinnen bleiben. Seit über 30 Jahren erforscht Anthony James die Mücken der Gattung Anopheles. Er will sie bekämpfen, weil sie Malaria und andere Krankheiten verbreiten. Und doch will er sie nicht vernichten, denn die Mücken sind nur die Überträger, nicht die Krankheitserreger.
Well, the mosquitoes are a problem. I mean, nobody likes to get bit by mosquitoes. The real problem are the pathogens, the viruses.
Mücken sind ein Problem. Niemand wird gerne von einer Mücke gestochen. Aber wirkliche Gefahr geht von den Malaria-Parasiten aus, die von den Mücken übertragen werden. Wir wollen die Mücken erhalten, aber die Parasiten loswerden, indem wir die Mücken resistent machen. Und deshalb verändern wir die gesamte Mückenpopulation.
Anthony James will bestimmte Gene in die Mücken einbringen. Sie sollen verhindern, dass die Parasiten in die Zellen der Mücken gelangen. Den Mücken hilft die genetische Veränderung nicht. Aber die genetische Veränderung soll ihnen auch nicht schaden. Anthony James will deshalb Gene in die Mücken einschleusen, die sich dann wie von selbst in der Mückenpopulation verbreiten. Gentechnik alleine reicht dazu jedoch nicht aus. Es braucht einen Mechanismus, der die Gene verbreitet, sodass sie bei der sexuellen Fortpflanzung nicht aussortiert werden. Das gelingt ihm mit einem Gene Drive. Dabei hilft die Genschere CRISPR-Cas9.
What we do is we use the CRISPR-Cas9 system, which will cut DNA in a very specific place. That's equivalent.
Wir verwenden CRISPR-Cas, um die DNA der Mücken an einer bestimmten Stelle zu schneiden. Um die Schnittstelle anschließend zu flicken, bieten wir eine Art Pflaster an. Das Pflaster trägt eine Resistenz gegen den Malaria-Erreger und ebenso einen Kopiermechanismus. Der kopiert sich selbst und die Resistenz gegen den Malaria-Erreger in das jeweils andere Chromosom.
Da Chromosomen bei Mücken paarweise vorkommen, ist es wichtig, dass beide Chromosomen das neue Gen tragen. Bei der sexuellen Fortpflanzung gelangt jeweils eines der Chromosomen in ein Tier der nächsten Generation. Da in diesem Fall beide Chromosomen das Resistenzgen tragen, sind alle Mücken der nächsten Generation vor dem Malaria-Erreger geschützt. Um das Konzept zu testen, hat Anthony James zunächst Gene verbreitet, die Augen der Mücken rot färben. So konnte er einfach überprüfen, ob die Methode funktioniert. Das Ergebnis überzeugte. 96,7% der Mücken hatten rote Augen. Der Gene Drive trat in Aktion. Die Gene verbreiteten sich so schnell, dass nach 6 Monaten oder 6 Mückengenerationen alle Mücken rotäugig waren. Das Gleiche soll nun mit einem Resistenzgen gegen Malaria-Parasiten erfolgen. Dazu will Anthony James mit Wissenschaftlerteams in den von Malaria betroffenen Regionen zusammenarbeiten.
Ein neuer Gene Drive soll dabei helfen, dass Mücken keine Malaria mehr übertragen. Ein Beitrag von Michael Lange. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages. Heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude.
Forscher simulieren, wie effektiv ein Impfstoff vor SARS-CoV-2 schützen müsste, um alle sonstigen Maßnahmen überflüssig zu machen. Die Szenarien berücksichtigen dabei, wie hoch der R-Wert, also die Reproduktionszahl des Virus, ist und wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt der Zulassung eines Impfstoffs bereits infiziert haben. Bei einem R-Wert von 2,5, bei dem 100 Erkrankte im Schnitt 250 andere Personen anstecken und einer Durchseuchung der Bevölkerung von 5%, müsste ein Vakzin zu 70% wirksam sein. Dann müssten sich außerdem 3/4 der Bevölkerung impfen lassen, um eine weitere Ausbreitung des Virus ohne weitere Maßnahmen zu verhindern. Ihre Modelle stellen die Wissenschaftler im American Journal of Preventive Medicine vor. Frauen könnten durch ihr zweites X-Chromosom vor schweren Verläufen von Alzheimer geschützt sein. Zu diesem Schluss kommt ein US-amerikanisches Forschungsteam im Fachmagazin Science Translational Medicine. Schon länger war bekannt, dass Männer im Schnitt schwerer an Alzheimer erkranken und häufiger daran sterben als Frauen. Jetzt haben die Forschenden gezeigt, dass dafür eine Variante des KDM6A-Proteins verantwortlich sein könnte, dessen Bauanleitung auf dem X-Chromosom liegt. Bei Frauen, die zwei aktive Kopien der entsprechenden Genvariante besaßen, schritt die Alzheimer-Krankheit langsamer voran. Eine Studie zu den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung enthielt Fehler. Die Autorinnen der Studie haben die Mängel inzwischen offiziell korrigiert. Laut ihren Angaben handelt es sich um statistische Fehler bei der Auswertung sowie Abweichungen bei der grafischen Darstellung der Daten innerhalb des Artikels. An der Hauptaussage der Untersuchung ändern diese Korrekturen aber nichts, schreiben zumindest die Wissenschaftlerinnen selbst in einer Stellungnahme. Der Artikel, der Ende Juli im Fachjournal JAMA Cardiology erschienen war, zeigte bei 78 von 100 untersuchten Personen, die eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 durchgemacht hatten, Auffälligkeiten am Herzen. Und das unabhängig vom Schweregrad der vorangegangenen Covid-19-Erkrankung. Pflanzen können sich teilweise an Dürrebedingungen anpassen. Das haben Experimente von Wissenschaftlerinnen aus Tübingen gezeigt. 12 Jahre lang beobachteten die Forschenden die Entwicklung von Brillenschötchen. Für die Studie wurden sie in einer Halbwüstenlandschaft in Israel angebaut. Einige Pflanzen wurden zusätzlich bewässert, andere verstärkter Trockenheit ausgesetzt, indem Regen mit speziellen Dächern reduziert wurde. Die zweite Gruppe zeigte schon nach 10 Jahren typische Anpassungen an die Wasserknappheit, zum Beispiel einen früheren Blühzeitpunkt und verstärkte Samenproduktion, wie die Wissenschaftlerinnen in den Ecology Letters schreiben. In der letzten Eiszeit war es im Durchschnitt knapp 8 Grad Celsius kalt und damit 6,1 Grad kälter als heute. Das haben Forschende aus den USA berechnet. Der Wert basiert auf der Auswertung verschiedener geochemischer Daten und ist genauer als bisherige Angaben, die zwischen 2 und 8 Grad schwankten. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Nature erschienen. Der neue Wert ermöglicht es auch, genauere Voraussagen über die zukünftige Entwicklung des Klimas zu machen. Die Wissenschaftler berechneten damit unter anderem die sogenannte Klimasensitivität neu. Die gibt an, wie sich das Klima in Abhängigkeit von der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre verändert. Das Ergebnis? Eine Verdopplung der Kohlendioxidwerte führt zu einem Temperaturanstieg von 3,4 Grad Celsius. Im aktuellen Bericht des Weltklimarates IPCC wird noch ein Wert zwischen 1 und 6 Grad angegeben.
Sternzeit, 27. August. Die Sternwarte auf dem Tempelhofer Feld. In Berlin gibt es mit der Archenhold- und der Wilhelm-Förster-Sternwarte zwei öffentliche Einrichtungen mit großen Teleskopen. Geografisch genau dazwischen, am Ostrand des Tempelhofer Feldes, liegt die originellste Sternwarte Berlins. Im Stadtteilgarten Schillerkiez betreiben von den Vorgängen am Himmel begeisterte Hobbygärtnerinnen und Gärtner eine kleine Beobachtungsstation wie aus den Anfängen der Astronomie. Gemeinsam blicken sie an das Firmament und verfolgen den Lauf von Sonne, Mond, Planeten und Sternen, zumeist mit bloßem Auge. Hin und wieder bringt jemand ein kleines Fernrohr mit, um Mondkrater, Jupitermonde oder Saturnringe zu bestaunen. Eine 1,5 Meter große drehbare Sternkarte aus Holz zeigt die Figuren am Firmament. Schrauben, Nägel und Bindfäden markieren Sterne und Sternbilder. Verschiedene Sonnenuhren zeigen den Lauf des Tagesgestirns. Einige Texte informieren über das Weltall und auf einem kleinen MP3-Player ist bei Öffnung der Station die aktuelle Folge der Sternzeit zu hören. Maßstabsgetreue Modelle zeigen den Lauf von Erde und Mond. Die Sternwarte im Stadtteilgarten Schillerkiez ist eine wunderbare Einrichtung, um Menschen im Stadtteil und zufälligen Besuchern die Schönheit des Kosmos zu vermitteln. Denn um das All wahrzunehmen, braucht es keineswegs ein Hightech-Teleskop. Dort gibt es Führungen für Schulklassen, kleine Workshops und abendliche Veranstaltungen. Übermorgen, am kommenden Samstag, dreht sich ab 18 Uhr alles um die Sphärenharmonie. Das Wechselspiel von Kosmos und Musik.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema wird dann sein: Abstrich am Werkstor. VW setzt auf eigene Corona-Tests. Mein Name ist Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.